Ihr Lieben, wir hören ein Wort Gottes aus 2. Mose 33, die Verse 12 bis 23. Und Mose sprach zu dem Herrn: Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dies Volk ein Volk ist. Er sprach, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind? Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Ihr Lieben, soweit dieser Text. Ich habe diesen Text einfach mal in drei Punkte eingeteilt. Der erste Gedanke, Sehnsucht, um Gott zu schauen. Und der zweite Gedanke, Gott zeigt uns seine Wege. Und drittens, nur über Jesus schauen wir den Vater. Geschwister, kommen wir nun zu diesem ersten Gedanken. Sehnsucht, um Gott zu schauen. Vielleicht haben manche unter uns auch schon einmal so ganz im Geheimen diesen Gedanken gehabt, genauso wie hier Mose, um einmal Gott zu schauen, um dann auch zu einer völligen Gewissheit zu gelangen. Jawohl, diesen großen Gott gibt es. Und gerade dringlich wird dieser Wunsch, wenn wir in Situationen sind in der Familie, wo es manchmal wirklich, man kann sagen, bergab geht, wo Schwierigkeiten da sind, vielleicht Krankheit da ist und wo wir denken, warum schweigt jetzt Gott? Er könnte sich doch jetzt irgendwie mal zeigen, um dann eben zu dieser völligen Gewissheit zu gelangen. Und manchmal stellen uns ja auch Menschen immer wieder die Frage, wo ist denn euer Gott? Wenn da Dunkelkatastrophen oder gerade auch in der Familie Schicksalsschläge sich irgendwie ereignen, dann kommen ja die Spötter und sagen, ja, wo ist denn euer Gott? Du glaubst da auch, dass du auch beten, hast Vertrauen zu deinem Gott. Und was ist? Nichts. Vielleicht hat mancher schon gedacht, warum zeigt sich heute Gott nicht mehr? In der Bibel tut er es ja andauernd. Da hören wir immer wieder vom Reden und Handeln und von Eingreifen Gottes. Und ihr Lieben, stimmt das? Müssen wir da unseren Gedanken recht geben? Waren etwa Mose und das Volk Israel auf ihrem Weg, als sie durch diese Wüste zogen, Gott näher als wir? Haben sie vielleicht ihn sogar schauen dürfen? Geschwister, um diesen Wunsch geht es Mose jedenfalls in diesem Bibelabschnitt, nämlich einmal Gott zu schauen. Und in einem sehr intensiven Zwiegespräch mit Gott will sich Mose der Nähe und der Gnade Gottes vergewissern. Ohne Gott will und kann er nicht mit dem Volk vom Berg Sinai weiterwandern in dieses gelobte Land. Und es ist so, als wollte er sagen, ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. An Berg Sinai hatte Mose und das Volk Israel tatsächlich die Nähe und die Offenbarung Gottes erlebt. Denn Gott machte einen Bund mit dem Volk, indem er zu ihnen sagte, ich bin dein Gott. Ich schließe meinen Bund mit euch. Ihr seid jetzt mein Volk. Aber wie sah es aus, ihr Lieben? Ganz schnell haben sie diesen Bund gebrochen, als sie das goldene Kalb anbeteten. Und Gott wollte dieses Volk daraufhin verwerfen. Er wollte dieses Volk auslöschen. Er wollte letztendlich mit Mose ja ein neues Volk bilden, aus den Nachkommen von Mose. Aber nicht mit Mose, nein. Er hat im Gebet darum gerungen, dass er dieses Volk nicht auslöscht. Wir erfahren hier, dass Gott Mose verspricht, das Volk trotzdem weiter auf seinen Weg nach Kanaan zu begleiten. Gott bleibt seinem Bundesvolk treu. Unser Lieben, bis heute. Wenn wir das auch nicht manchmal begreifen wollen. Wenn man das auch manchmal nicht sieht, was dort immer wieder in diesem Volk vor sich geht. Aber es ist und bleibt sein Volk. Es bleibt sein Volk, bis er wiederkommt. Aber ihr Lieben, bedeutet das auch, dass sie Gott schauten? Ja, für dieses Volk lässt sich das letztendlich ausschließen, dass sie die Herrlichkeit Gottes zu sehen bekommen hätten. Und die Israeliten, ja, wären selbst nicht auf diesen Gedanken gekommen, was sie gerade auch dort am Sinai erlebt haben. Sie haben sich gar nicht gewagt, mit solchen Gedanken abzugeben oder gar diese Bitte auszusprechen. Aber was haben sie erlebt? Und was sah dieses Volk? 2. Mose 19, 16. Dort lesen wir. Als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berg und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Ihr Lieben, die Wolke als geheimnisvolles Zeichen für die Gegenwart Gottes, ja, die hat es in sich. Sie zeigt zwar Gottes Gegenwart an und verhüllt doch Gott und verhindert ihn zu sehen. Und nachdem das Volk die Gebote gehört hatte, heißt es in 2. Mose 20, 18 und 19, und das Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton der Posaune und dem Rauchen des Berges. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen. Und außerdem hat ja Mose noch einen Zaun um diesen Berg gezogen, damit ja dieses Volk nicht zu nahe an Gott herankann. Schon von dieser bloßen Stimme Gottes floh das Volk und bat Mose, als Vermittler einzutreten. Und Mose hat immer wieder die Worte Gottes an diesem Volk weitergegeben. Und ihr Lieben, das zeugt immer wieder von einem großen Abstand zwischen dem Volk und Gott. Das Volk Gottes konnte also Gottes Herrlichkeit nicht schauen. Aber ihr Lieben, vielleicht wurde Mose wenigstens diese Gottesschau gewährt. Immerhin wurde ja er auf dem Berg, sollte ja er auf diesen Berg Gottes kommen. Ja, es heißt sogar unmittelbar vor unserem Text, dass er mit Gott redet wie sich Freunde unterhalten, wie mit einem Mann sich unterhält. 2. Mose 33, Vers 11. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und das scheint ja letztendlich dafür zu sprechen, dass er ihn auch zu sehen bekommen hat. Doch wenn man die Erzählung genauer betrachtet oder genauer ansieht, dann ist eben auch hier nicht das Schauen gemeint, sondern nur das Sprechen mit ihm. Oder wir wissen auch, Mose empfängt die Gesetzestafeln aus der Hand Gottes. Könnte man genauso fragen, sah er ihn da nicht? Nein, er sah ihn nicht. Vielleicht hat einer noch das Bild so vor Augen von der Sonntagsschule her. Große Wolke, 2 Hände mit den Tafeln in der Hand, die dann so aus dieser Wolke rausreichen. Das sind Bilder, die einem irgendwie immer wieder nachgehen. Die vergisst man nicht als Kind. Wenn man heutzutage ein Bild betrachtet, muss man eine Viertelstunde erstmal überlegen, was gemeint ist. Aber das ist doch wirklich der springende Punkt. Der Künstler hat es einfach begriffen. Da hat es einfach klar gemacht. Eingehüllt, das Gesicht eingehüllt in dieser Wolke. Aber ihr Lieben, dennoch wird Mose von Gott keineswegs allein gelassen. Er empfängt immer wieder die Zusage, dass er Gnade gefunden hat. Dass er Gnade gefunden hat vor seinen Augen. Und Gott ist bereit, die Israeliten weiter nach Kanaan zu begleiten. Und ihnen in das Land der Verheißung voranzuziehen. Und dies bedeutet nach dem Vergangenen, ich denke ja nur an das goldene Kalb, sehr viel. Das bedeutet sehr viel mehr, als das Volk eigentlich auch erwarten könnte, weil es eben immer wieder aus der Schule Gottes gelaufen ist. Mose und das Volk erfuhren also erneut die gnädige Zuwendung Gottes und sein Geleit, ja, bis hin in das versprochene Land. Mehr brauchten sie nicht. Und das ist genug für sie. Das ist genug für sie und auch genug für Mose. Und doch, ihr lieben Geschwister, Mose will mehr. Er bittet Gott, lass mich deine Herrlichkeit schauen, Vers 18. Er lässt sich letztendlich nicht an dieser Gnade genügen. Ja, er will vom Glauben zum Schauen gelangen. Er will die letzte Grenze, die ihn von Gott trennt, überwinden. Ja, er will die Majestät Gottes schauen. Er will letztendlich die letzte Vollendung. Ja, er will den Himmel auf Erden. Kann man hier nicht sagen, oder ist es vielleicht auch zu hart ausgedrückt, dass dies der unverschämteste und verwegenste Wunsch eines Christenmenschen ist? Und wir fragen uns, warum erbittet sich Mose das? Man könnte ja auch sagen, mit Mose geht die Sehnsucht durch. Und das müssen wir uns auch mal so richtig bildlich vorstellen, ihr Lieben. Gott spricht mit Mose, ja, wie von einem Mann zum anderen, wie sich Freunde unterhalten. Nun ist es letztendlich ein ganz natürliches Verlangen, dass Mose einmal Gott schauen möchte. Stellt euch mal vor, ihr unterhaltet euch zu Hause mit eurem Ehepartner immer hinter einem Vorhang, immer ein Vorhang dazwischen. Das kann ja manchmal ganz gut sein. Aber eine gewisse Zeit, dann ist es vorbei. Dann seid ihr sauer, dann sagt er, schieb endlich mal den Vorhang beiseite. Ich will in dein Angesicht sehen. Ich will sehen, wie du reagierst. Geschwister, sollen wir nun Mose bewundern, um seiner Kühnheit willen, oder ihn verurteilen, wegen seiner Zudringlichkeit, wegen seiner Respektlosigkeit? Und ich meine, er spricht hier das tiefste Verlangen eines Christen aus. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Einmal Gott zuschauen. Und das heißt, Gott ist endgültig einmal auch mal gewiss zu sein. Jawohl, dich gibt es. Jawohl, du bist jetzt da. Fragen wir uns erneut, was hätte das Schauen Gottes bedeutet? Was hätte das Schauen Gottes bedeutet, wenn es ihm gewährt wäre? Ihr Lieben, so wäre dies der unwiderlegliche Gottesbeweis. Die vollkommene Gottesgemeinschaft. Ja, die Gottverbundenheit, die keine weitere Vermittlung mehr brauchte. Ich könnte jetzt nach Hause gehen, wir brauchen keine Predigt mehr. Wir brauchen kein Wort Gottes mehr. Da wäre gewissermaßen, oder wir wären gewissermaßen am Ziel bei Gott. Wenn ihm das gewährt worden wäre, Gott zu schauen. Und gefährlich würde diese Erfüllung dieses Wunsches noch in einer ganz anderen Art für Mose. Und daran hat er offenbar gar nicht gedacht, Vers 20. Und er sagte weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch würde leben, der mich sieht. Also er würde sterben. Er würde sterben, wenn er Gott sehen würde. Und das kann man sich heutzutage gut vorstellen. Wir brauchen nur an Atomenergie zu denken oder Sonnenenergie zu denken, an die Strahlungen zu denken. Das ist alles kein Problem. Das ist alles tödlich. Und darum warnt ihn Gott mit Recht, dass er das nicht überstehen wird. Und ich wüsste, eigentlich hätte Mose wegen seiner Zudringlichkeit eine viel schärfere Abfuhr oder gar ernstlichen Tadel oder gar Strafe verdient. Und man muss sich wundern, wie milde Gott mit ihm hier umgeht und ihm trotzdem sogar seinen unmöglichen Wunsch so erfüllt, dass er es letztendlich gerade noch so ertragen kann. Gott lässt vor Mose seine Güte, seine Gnade, sein Erbarmen, also seine freundliche Zuwendung vorübergehen, aber nicht seine Herrlichkeit scheinen. Und geradezu rührend fürsorglich kümmert sich Gott um Mose. Und der Herr sprach zu Mose, 21, Vers 21 und 22. Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Feld stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Er holt also Mose in seine Nähe. Ja, er verbirgt ihn in einer Felskluft. Er lässt seine Herrlichkeit an Mose vorübergehen und schützt zugleich Mose. Und er bewahrt Mose vor den tödlichen Folgen seiner törichten Bitte. Und es bleibt dabei, ihr Lieben. Ins Angesicht darf auch Mose Gott nicht schauen. Und das heißt, von vorne darf er ihn nicht sehen, wohl aber von hinten. Er darf ihn nachsehen. Er darf ihm nachsehen, wenn er vorübergegangen ist. Und deshalb kommen wir zum zweiten Gedanken. Gott zeigt uns seine Wege. Ihr Lieben, wie komme ich darauf, auf so einem Unterpunkt? Im Nachhinein können wir die Spuren Gottes in unserem Leben erkennen, aber niemals im Voraus. Sie lassen sich niemals im Voraus beobachten oder auch berechnen. Wir wissen nicht, was Gott mit uns in nächster Zeit vorhat. Er kann uns in Kürze heimholen. Oder er kann auch für dich noch einmal einen Auftrag haben, in der Gemeinde oder wo er dich auch hingestellt hat. Aber Gott teilt uns seine Pläne nicht mit. Und wir sollten auch nicht versuchen, ihm in die Karten zu schauen. Besonders die Zukunft bleibt uns verborgen. Und sie soll uns auch verborgen bleiben. Alle Versuche, diese Zukunft irgendwie zu entschlüsseln, sei es durch Blick in die Sterne oder durchs Kartenlegen, was heutzutage ja so hoch im Kurs steht, ihr Lieben, das ist alles zum Scheitern verurteilt. Das ist alles Hexerei. Das ist alles Okkultismus. Aber rückblickend sehen wir manchmal die bewahrende und auch die führende Hand Gottes in unserem Leben. Und wenn man einfach mal so sein Leben überdenkt, vielleicht könnten jetzt viele ein Zeugnis ablegen, hat der Herr dann nicht wunderbar geführt? Jeder hat ja so in jungen Jahren seine Pläne. Das kannst du eventuell machen oder das interessiert dich. Das ist auch gut. Und letztendlich wurdest du dann ganz anders geführt. Und warum? Weil es eben Gott so wollte. Es hätte ja sein können, wenn du deine eigenen Wege durchgezogen hättest, du wärst weggekommen von dem Weg der Nachfolge. Du wärst weggekommen von der Gemeinde. Aber der Herr hat es dir gezeigt, dass dein Weg, dein Platz hier ist in der Gemeinde. Dort hast du diesen Auftrag, dem Herrn groß zu machen. Hätte jemand sie mir gesagt vor 48 Jahren, du wirst 48 Jahre lang in der Backstube arbeiten, hätte ich gesagt, hast du vielleicht geträumt. Aber ihr Lieben, letztendlich im Nachhinein war es doch Gnade. Kann man doch darüber dankbar sein. Er hat mich vor manchen Dingen auch bewahrt. Mein Vater, der war Maurer früher, der hat gesagt, Jung, lern auf keinen Fall Maurer. Wenn ich die jungen Leute sehe, die müssen den ganzen Tag nur mit der Hack und Scheife arbeiten. Damals in der Bauunion. Was wäre vielleicht aus mir geworden? Das müssen wir alles mal so durch den Kopf gehen lassen. Da waren gewiss keine Sonnenjahre, 48 Jahre lang, immer laufend Nachtschicht und so. Aber ich war letztendlich auch immer wieder erreichbar, wenn Dinge in der Gemeinde anstanden. Dann hieß es meistens, wir rufen nochmal Lothar an, da schon zu Hause. Ja, da tut das schon regeln. Ja, ihr Lieben, das sind alles Dinge, wo einem Gott führt. Im Nachhinein hat er es doch wunderbar gemacht. Kann man nicht darüber dankbar sein? Ja, ihr Lieben, wir dürfen im Gebet immer wieder darum ringen, dass er uns immer wieder auch bei Entscheidungen uns den Weg zeigt. Dass wir nicht auf den Wagen aufspringen, weil es eben in meinem Kopf drin ist, also muss ich das durchziehen. Nein, wir dürfen im Gebet mit ihm darüber reden, dass er uns da wirklich auch Gewissheit schenkt. Das hast du jetzt zu tun. Und das musst du jetzt lassen. Geschwister, soweit die Erzählung von Mose und seinem Wunsch, die Herrlichkeit Gottes zu schauen im Rahmen des Alten Testamentes. Doch wie sieht es nun aus? Für uns Christen im Neuen Testament dürfen auch wir die Herrlichkeit Gottes nicht schauen. Heißt es für uns nicht, wir sahen seine Herrlichkeit und es geht noch weiter. Eine Herrlichkeit als ein eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1, 14. Und deshalb auch dieser dritte Gedanke. Nur über Jesus schauen wir den Vater. Geschwister, wir sehen die Herrlichkeit Gottes, aber nicht anders als im menschlichen Angesicht Jesus Christus. 2. Korinther 4, 4. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Geschwister, in dem menschgewordenen Christus offenbart sich Gott. Er begegnet uns in Christus tatsächlich von Angesicht zu Angesicht. Und in Christus kommt uns Gott ganz nah. Und dennoch bleibt auch für uns eine Grenze bestehen. Einen direkten Zugang zu Gott, zu seiner himmlischen Herrlichkeit, gibt es auch für uns Christen noch nicht. Denn auch diese Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, ja, die geschieht in einer Verhüllung. Ja, so wie die Wolke im Volk Israel zugleich Gottes Gegenwart angezeigt hat und doch seine Herrlichkeit verborgen hat. Und genauso tut es dieser Mensch gewordene Jesus. Gott wird Fleisch. Er wird Mensch. Er erniedrigt sich selbst. Er nimmt Knechtsgestalt an. Und ihr Lieben, das heißt doch, er offenbart und verbirgt seine Herrlichkeit in dem Menschen, in diesem Menschen Jesus von Nazareth. Aber was sahen die Menschen damals, die Jünger, die Nachfolger, ja, zu denen Jesus immer wieder geredet hat? Sie sahen einen irdischen Menschen, genauso einen Menschen wie du und ich, der von allen Gefühlen auch immer wieder überwältigt wurde. Ja, man konnte tatsächlich diesen Menschen verleugnen. Man konnte diesen Menschen lästern. Man konnte sich an ihm ärgern. Aber um Gottes Herrlichkeit an diesem Menschen zu erkennen, ihr Lieben, bedurfte und bedarf es auch heute noch, dass man glaubt. Ja, wir brauchen den Geist Gottes, der uns einfach das Herz erwärmt, dass wir das erkennen, dass in diesem Menschen sich ja Gott äußert. Ja, in diesem Menschen ist Gott zu uns gekommen. Und in diesem Gekreuzigten, der dort am Kreuz hängt, dieser Mensch, der am Kreuz hängt, in diesem Menschen Gott zu sehen, ihr Lieben, das fällt uns wirklich schwer. Und der Streit um das Kreuz Christi, der bei uns wieder, ja, wir können sagen, neu aufgebrochen ist, das beweist das immer wieder aufs Neue. Und ich möchte hier auf dieser Stelle an den Benediktinermönch Ansel Grün hinweisen. Vielleicht haben einige schon von ihm gehört oder vielleicht auch von ihm schon Bücher gelesen. Denn er gehört nicht nur in der katholischen Welt zu den meistgelesenen Buchautoren, auch in der evangelikalen Christenheit werden diese Bücher gelesen. Grün lehnt die biblische Lehre von einem stellvertretenden Sühneopfer kategorisch ab. Und ich zitiere ein paar Sätze aus eines seiner Bücher. Bei Vorträgen wurde ich in der Aussprache immer wieder mit Vorstellungen von Erlösung konfrontiert, die mir wehtun. Da ist auf der einen Seite die Vorstellung von einem blutrünstigen Gott, der den Tod seines Sohnes braucht, um uns vergeben zu können. In manchen Köpfen schwirrt noch immer die Idee herum, dass Gott seinen Sohn sterben lässt, um unsere Sünden zu vergeben. Doch was ist das für ein Gott, der den Tod seines Sohnes nötig hat, um uns vergeben zu können? Ende des Zitats. Ihr Lieben, solch eine Irrlehre wird heutzutage unter die Christen gestreut. Und ich habe schon gesagt, diese Bücher werden nicht nur von den Katholiken gelesen, nein, auch von evangelischen Christen. Ja, die strecken sich nach diesen Büchern aus, die sind einfach irgendwie da auch im Band drinne. Und merken wir ganz deutlich, wie hier Satan wütet, dass er letztendlich keine Zeit mehr hat, weil wir eben in der letzten Zeit leben. Aber unbedingt die Christenheit noch auseinanderreißen, total noch unsicher machen. Zurück wieder zu unserem Text. Die Majestät Gottes hat sich also auch für uns eingekleidet. Ja, sie hat sich auch für uns verhüllt, um auch erträglich zu machen und auch verstehbar zu machen, Deshalb hat sich die Majestät Gottes auch verhüllt in diesem Menschen Jesus. Und Geschwister, wir sollten es einfach damit genug sein lassen und uns auch davor hüten, diese Grenze zu überspringen. Und das gilt besonders für die, die immer wieder versuchen, außer und ohne Christus, einen direkten Zugang zu Gott zu bekommen. Zum Beispiel in Gefühlen, in besonderen Erfahrungen, in Meditation, in Träumen. Und ihr Lieben, machen wir uns doch nichts vor. Auf diesem Gebiet wird doch so viel heutzutage angeboten. Man will eben etwas erleben mit Gott. Dann fragt man nicht mal noch dem einfachen Wort Gottes. Nein, man ist irgendwie in Trance, man ist irgendwie versetzt, als wie, ja, jetzt hat direkt Gott zu mir gesprochen. Fühlst du Gott schon oder lässt du oder liest du noch die Bibel? Wer dieses Buch kennt, der weiß, wovon ich rede. Und Geschwister, wir sollten uns hier durch Luthers hartes Wort warnen lassen. Und Luther, da bringt es ja immer wieder so auf den Punkt. Ja, da so recht spritzig. Manchmal ein bisschen hart, aber so richtig, richtiger Knalleffekt. Er hat nämlich gesagt, außer Christus Gott suchen, das ist der Satan. Ihr Lieben, ist das nicht wunderbar? Außer Christus Gott suchen, das ist der Satan. Sollten wir nicht da auch ganz neu wieder darüber nachdenken? Denn nur in Christus erfahren wir tatsächlich die Gnade und die Zuwendung Gottes und können seine Herrlichkeit ertragen, ihr Lieben. Nur in Christus. Und eine letzte Grenze bleibt damit in diesem Leben auch für uns Christen zu Gott bestehen. In Christus begegnet uns Gott noch nicht in himmlischer und sichtbarer Herrlichkeit. Und es gilt immer noch auch für uns dieses Pauluswort. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. 2. Korinther 5, 7. Aber ihr Lieben, wir besitzen die Zusage und die Hoffnung, dass wir im Glauben zum Schauen gelangen werden. Dann wird sich Moses Bitte erfüllen. Moses Bitte erfüllen an uns. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und erst dann werden wir am Ziel sein und die Erfüllung dessen erfahren, was wir jetzt glauben. Dass wir einmal dorthin kommen, um dann in das Gotteslob mit einzustimmen. Wenn wir ihn dann in seiner Herrlichkeit schauen. Ihr Lieben, wird das nicht wunderbar sein? Er hat selbst von sich gesagt, ich gehe hin zum Vater, um dort eine Stätte zu bereiten für euch. Und wenn ich wiederkomme, dann werde ich euch zu mir holen. Und ihr werdet sein, wo ich bin. Ist das nicht tröstlich? Wo ich bin. Wir werden ihn sein, es sehen, wie er ist. Brauchen wir mehr? Nein. Wir haben dieses Ziel. Wir haben diese Hoffnung. Und das wünsche ich uns allen, dass wir an diesem Ziel, an dieser Hoffnung festhalten. Ich möchte jetzt mit euch beten. Danke, Herr Jesus, dass du immer wieder zu uns redest durch dein Wort. Du großer Gott, du hast deinen lieben Sohn auf die Erde gesandt, dass er uns frei macht von unserer Schuld und Sünde. Vergib, wo es doch so viele, die sich Christen nennen, einfach dich ablehnen, die woanders Halt suchen und denken, sie brauchen nicht diesen schrecklichen Kreuzestod. Aber Herr Jesus, dein Blut wäscht uns rein von aller Schuld. Und wenn wir auf dich blicken, Herr, dann sehen wir deinen liebenden Vater, der uns immer wieder beisteht und uns immer wieder die Kraft schenkt, die wir jeden Tag gebrauchen. Danke, dass du uns immer wieder hindurchträgst, Und im Nachhinein, dürfen wir immer wieder feststellen, du hast wunderbar geführt. Deine Wege waren doch wunderbar. Wenn wir das auch manchmal nicht begreifen wollen, wenn wir auch manchmal gestöhnt haben unter mancher Last. Aber Herr, du bist ein gnädiger Gott und du weißt genau, was wir aushalten und du bist mit uns gegangen. Bis heute, Herr, dürfen wir dankbar sein auf das, was du uns immer wieder zeigst. Danke, dass wir das auch glauben dürfen, dass wir einmal bei dir sein werden. Bei dir in dieser himmlischen Herrlichkeit. Darüber loben und preisen wir dich. Amen.